MedMile Uncut, der Podcast über das Gesundheitswesen. Hier gibt es Meinungen und Persönlichkeiten, ungeschnitten.
Hallo, herzlich willkommen zum Podcast MedMile Uncut, dem Podcast von MedMile. Mein Name ist Florian Forsting und heute haben wir einen Besucher, der kein Arzt ist, sondern ein Leidensgenosse von mir quasi. Ich bin ja auch Jurist und wir haben hier einen richtigen Juristen, auch promovierten Juristen, Dr. Roland Flassbart, der von der SOH ist. Hintergrund ist dazu ein bisschen, warum wir jetzt einen Juristen, Anwalt eingeladen haben, der Fachanwalt für Medizinrecht ist, dass wir letztes Mal mit Klaus Leifeld relativ viel über Praxisveräußerung gesprochen haben. Und ich fand das Thema so interessant und auch viele von den Zuhörerinnen und Zuhörern, dass wir gesagt haben, okay, wir müssen dazu eigentlich mal eine Art Spezialfolge machen oder genau so würde ich es vielleicht nennen, wo man es mal rechtlich auch anschaut und auch unter Beratungszwecken, wie ist das, so eine Praxis zu verkaufen, was sind so Do's und Don'ts, könnte man heute vielleicht sagen, wenn man das so im Denglischen spricht. Und deshalb bin ich dann zur SOH gegangen und die SOH ist in Essen eine sehr, sehr anerkannte Kanzlei, eben auch für Medizinrecht, praktischerweise unserer Nachbarschaft. Und Roland hat dann gesagt, okay, das finde ich super, ich bin dabei. Deshalb vielen Dank, dass du hier bist, Roland, und herzlich willkommen.
Vielen Dank, Florian. Freut mich auch total, dass ich heute mit dir so ein bisschen über die Themen sprechen kann, weil mir auch wirklich immer viel auf dem Herzen liegt, immer wenn ich in Beratungssituationen komme. Meistens, oder egal auf Verkäufer- oder Käuferseite, sehe ich immer wieder, dass dort doch noch viel schiefläuft. Gar nicht jetzt hart Jura, sondern eigentlich im Vorfeld. Und würde mich total freuen, wenn wir heute da ein bisschen im Vorfeld, dieses Vorfeld ein bisschen aufbereiten können oder diskutieren können, damit vielleicht das eine oder andere nicht so schief geht, wie es manchmal schief geht.
Genau, das war ein guter Punkt von dir. Das wird jetzt kein Hardcore-Jura-Podcast, auch wenn das zwei Juristen hier sind. Wir haben auch kurz vorher mal gesprochen über die Themen und ich glaube, das sind Themen, die sehr, sehr spannend sind einfach. Roland, du bist Jurist, du kommst gar nicht aus dem Ruhrgebiet, glaube ich, ursprünglich. Ich glaube, du hast in Bremen studiert.
Genau, ich habe in Bremen studiert und auch später da in einem gesundheitsrechtlichen Institut promoviert und bin dann auf Empfehlung meines Doktorvaters nach Essen zu Sozietät Schmidt von Horsten und Huber gekommen, die traditionell ein sehr starkes medizinrechtliches Dezernat hatte und hat. Wir haben jetzt 11 Anwälte in dem Bereich, aber sind tatsächlich eher national und international dafür bekannt, dass wir die Unternehmensgruppen Aldi Nord und Aldi Süd beraten. Aus dem medizinrechtlichen Dezernat heraus from the scratch halt Praxiskäufe, Verkäufe beraten und inzwischen auch für Private Equity auf Käuferseite unterwegs sind, aber natürlich auch viele große Praxisstrukturen verkaufen. In dem Markt ist das immer so ein bisschen differenziert nach den Fachgebieten. Mhm. Wer zum Beispiel eine radiologische Private Equity Gruppe berät, kann schlecht auf Käuferseite beraten, weil das zwangsläufig in sehr vielen Situationen zu Interessenkonflikten führt. Deswegen teilt sich das so immer ein bisschen auf. Wir sind im Bereich Orthopädie auf Käuferseite unterwegs, im Bereich Radiologie auf Verkäuferseite. Wir kommen immer wieder in Situationen, in denen wir auch in anderen Fachgebieten dann angefragt werden. Wir hatten viel Zahnmedizin auf Käuferseite. Das ist ein bisschen zurückgegangen, marktsituativ. Also die Zahnmedizin
ist aber immer gesättigt ein bisschen, ein Stück weit, ne?
Ja, genau. Und da hat sich eine Entwicklung gezeigt, dass es eben doch sehr, sehr schwierig ist, das Patientenklientel zu halten, wenn der ursprüngliche Praxisgründer geht. Das ist eine Situation, die sich so in der Radiologie zum Beispiel nicht zeigt, weil da nicht der Arzt im Vordergrund steht, sondern die Leistung. Ja. Da ist nach wie vor ein ganz starkes Interesse von Private Equity in den Bereich reinzugehen.
Genauso wie bei der Augenmedizin davor. Es ist jetzt, glaube ich, die Radiologie, die da sehr, sehr heiß ist. Ne?
Absolut. Und Labor haben wir auch schon im Prinzip fast fertig.
Da war Amedis, glaube ich, einer der größten, ne, die da reingegangen sind.
Genau, die sind sehr stark. Es gibt auch noch andere Gruppen. Da sind nahezu 90% in MVZ-Strukturen. gebunden und die MVZ-Strukturen gehören fast überwiegend, also fast ausschließlich dann Private Equity Unternehmen, ja.
Also wenn man das mal zusammenfasst, ihr sucht euch dann wirklich aus oder wie funktioniert das? Also ihr habt dann quasi Orthopädie, hast du gesagt, seit der Verkäuferseite, Radiologie seit der Käuferseite. Das ist dann aber jetzt keine aktive Entscheidung gewesen am Anfang, sondern das war wahrscheinlich okay, die ersten Mandanten waren dann einfach Käufer, Verkäufer und dann habt ihr euch da so, oder war es von Anfang an so wirklich strategische Entscheidungen?
Nein, das sind Entwicklungen, man wird angefragt. Es ist immer ein bisschen interessanter, die Käuferseite zu vertreten, da fällt einfach mehr Arbeit an, da können wir uns mehr verkaufen. Das sind in der Regel auch Menschen, die einfach von dem Business noch nicht so viel Ahnung haben, gerade wenn sie neu reinkommen in den Markt und die deswegen sehr angewiesen sind und das sehr wertschätzen.
Ist auch vielleicht so ein bisschen intellektuelle, mehr schönere Arbeit mit dem Verkäufer oder
genau, nee, also was mehr Spaß macht, das ist so, ist die Beratung des Verkäufers. Auf der Käuferseite muss man sich sehr viel Dokumentation anschauen, wie ist die Praxis aufgestellt, welche Verträge sind da vereinbart, sind die wirksam, sind die nicht wirksam, wo muss man noch nacharbeiten. Auf der Verkäuferseite geht es viel um Emotionalitäten. Also auf der Verkäuferseite haben wir, und das macht aus meiner Sicht mehr Spaß, es ist viel menschlicher, viel direkter. Was wir da haben, sind meistens sehr heterogene Strukturen. Mhm. Und da fängt es dann auch an, am Kritischen zu werden. Und eigentlich auch schon meistens kommt es da zu dem ersten Problem oder zu einem ersten, aus meiner Sicht auch schwerwiegenden Fehler, den wir immer mal wieder sehen. Es ist so, dass da Menschen zusammenarbeiten, auch meistens gut zusammenarbeiten, die sehr unterschiedlich sind. Vor allen Dingen in der Altersstruktur häufig unterschiedlich. Und dann kommt einer auf die Idee, Mensch, ich will jetzt langsam Schluss machen und ich weiß, Private Equity findet mich interessant. Der ist vielleicht schon angerufen worden, sicher schon angerufen worden, gerade im Bereich Radiologie. Und dann fängt er mit seinen Kollegen zu sprechen. Die haben häufig
wahrscheinlich noch mitten in der Karriere.
Manchmal auch ganz zu Anfang, Vermögensaufbau, Familienaufbau, das Privathaus noch finanziert, voll finanziert, haben komplett andere Ideen gehabt, als sie vor 2-3 Jahren in diese Praxis eingestiegen sind oder 5 Jahren in die Praxis eingestiegen sind. So. Und dann kommt es zu der Situation, der Senior spricht das Thema an und dann gibt es zwei Entwicklungen. Die eine Entwicklung ist, es wird sofort abgeblockt, dann ist das so, dann kann sich daraus eine Diskussion entwickeln, die manchmal dann auch nicht schön endet. Manchmal geht man aber den Weg oder wird der Weg gegangen, dass man diesen Gedankenverkauf weiterverfolgt. So, der Käufer wird immer sagen, ich kaufe alles, ich möchte gerne alles haben, mindestens 51%. Eine minimale Beteiligung oder eine Minderheitsbeteiligung nur dann, wenn ich jedenfalls perspektivisch alles andere auch einsammeln kann. So. Und das bedeutet, alle müssen mitverkaufen. Wenn man sich dann sagt, okay, wir gehen gemeinsam los und verfolgen das Projekt, dann hat jeder eine gewisse Vorstellung, weshalb er das macht. So. Und dann kann sich auf diesem Weg hin diese Vorstellung aber relativieren. Das wird nicht das Ergebnis erzielt, das man sich vorgestellt hat. Man hat einen bestimmten Hintergrund, ne? Man wollte sich mehr um seine Familien kümmern, dann ist aber, warum auch immer, die Ehefrau plötzlich weggelaufen oder der Ehemann ist weggelaufen. Und dann kann man dieses Ziel nicht mehr verfolgen. Wenn man dann einen solchen Prozess bremst und sagt, ey, sorry, für mich kommt das eigentlich nie mehr
in Frage. Ich bleib doch in der Praxis, ich will hier doch weiterarbeiten.
Genau, ich möchte nicht verkaufen.
Dann hältst du quasi einen Zug von 200 Vollbremsungen an und die anderen sind gegen die Wand geschleudert.
Ja, und es ist total menschlich, dass man natürlich, wenn man verkauft und so ein Angebot bekommt, irgendwie 2-3 Millionen, wie viel auch immer, das Geld auch schon ausgibt und Pläne macht. Ne?
Was sind so die Durchschnittsverkaufspreise? Also,
das kann man schlecht sagen, aber wir sprechen immer über siebenstellige Beträge.
Ne? Immer über sieben, aber selten über acht. Ja, das kommt schon mal vor wahrscheinlich.
Ne? Na, also im Bereich der Radiologie habe ich eher nur achtstellig. Das ist eher die Frage, kommen wir an die Nummer 9 ran oder nicht. Das liegt aber einfach daran, dass wir da sehr große Einheiten haben.
Ne? Okay, also wenn so ein Preis berechnet wird, dann ist es wahrscheinlich erstmal ein bisschen wie bei Immobilien, Lage, Lage, Lage auch ein Stück weit. Wahrscheinlich aber auch Umsatz, wie viele Leute arbeiten bei mir und wahrscheinlich auch, wie hoch ist meine Marge so ein bisschen, oder? Also
ja, es kommt auf den Umsatz kommt es nicht so sehr an, es kommt vor allem auf das Ergebnis an und welche Perspektive habe ich. Also ne, wie wird sich das weiterentwickeln? Wenn ich jetzt eine Praxis mit vielen vielen Vertragsarztsitzen habe, die bisher sich vor allen Dingen auf die Privatmedizin konzentriert hat, möglicherweise auch die Geräte gar nicht voll ausgelastet hat, also sprich am Samstag noch eine Sprechstunde für Kasse einrichten könnte, dann weiß ich als Käufer, da ist jetzt noch Raum für mehr Ergebnis, indem ich eben diese Geräte weiter nutze. Klar muss ich auch Arbeitskraft für bezahlen, aber das, ne, da ist Fantasie dann drin. Und dadurch kann ich auch, wenn ich diese Fantasie dann beschreibe im Verkaufsprozess, auch bestimmte Mehrergebnisse erreichen. Das ist so. Und danach bestimmt sich der Preis ganz hart. Es wird immer nur auf das Ergebnis geguckt. Dieses Ergebnis wird bereinigt um Faktoren, die einmalig sind. Also wenn du dich mit einem Arbeitnehmer gestritten hast und hohe Abfindung gezahlt hast, dann wird das fiktiv hinzugerechnet und auf dieses fiktive Ergebnis wird dann ein Multiplikator draufgesetzt und dieser Multiplikator bewegt sich zwischen 7 und 12.
Okay, Wahnsinn, okay.
Und und daraus kann man dann so ungefähr identifizieren, in welche Richtung es geht.
Also Ergebnis mal 7 oder 12, okay, das ist echt schon ein guter Multiplikator, ne? So in anderen Branchen, ich glaube, die Tech-Branche hat einen Multiplikator vom Umsatz von 20, aber aufs Ergebnis 7 oder 12, das ist auch nicht schlecht, oder?
Also es ist jedenfalls wesentlich mehr, als man von einem Doktor bekommt, der frisch aus der Weiterbildung in der Praxis einsteigen will. Ja. Und deswegen ist es natürlich auch interessant, sich da dann weiter zu engagieren.
Ich könnte mir auch vorstellen, du hast ja gesagt, ihr seid Käufer- und Verkäuferseite unterwegs, dass ihr danach natürlich auch echte Expertise gewinnt, weil ihr ganz genau wisst, okay, wenn ich für die Orthopäden da auf der Käuferseite unterwegs bin, war es ja, und bei den Radiologen eben auf der Verkäuferseite, dann weiß ich ja ganz genau, worauf gucken die anderen Parteien. Also das ist, glaube ich, auch ein Vorteil von euch irgendwo. Das könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, wenn du irgendwo bist und du weißt ganz genau, okay, bei dem habe ich die Praxis da gekauft und bei ihnen will ich die jetzt verkaufen. Da weiß ich auch, was muss ich hier noch ein bisschen aufhübschen vielleicht. Wo sind hier noch die Stellschrauben, die man noch ein bisschen hochdrehen kann vor dem Verkauf?
Ja, und vor allen Dingen sehe ich auch, und da lass mich mal noch zwei Punkte machen, die Themen, die echt schief gehen. Ne? Also erster Punkt ist, es gibt viele Gründe, nur mit einem Interessenten zu verhandeln. Man muss sich aber immer darüber im Klaren sein, wenn man das macht, und man spricht nur noch mit einem Interessenten, dann guckt er einem in die Augen, in dem Augenblick, in dem er sieht, oh, die fangen jetzt aber an zu leuchten, die Augen des anderen, dann weiß er, er hat jetzt genug geboten und dann ist Schluss. So. Wenn er weiß, da ist im Hintergrund möglicherweise noch ein anderer Bieter, in der die Augen noch viel mehr zum Leuchten bringt, dann ist da nicht Schluss, sondern dann muss er dieses Risiko immer abwägen. Das heißt, die Ergebnisse, die erzielt werden, sind in Situationen, in denen ich einen etwas breiteren Verkaufsprozess organisiere, fast immer besser. Was mir auch auffällt, ist, es ist eigentlich noch nie eine Transaktion, oder ich kenne nur einen Fall, eine Transaktion gescheitert, weil man sich über Vertragskonditionen nicht geeinigt hat.
Ach, okay.
Das, was passiert, ist meistens im Vorfeld. Im Vorfeld geht schief. Ich hatte jetzt zuletzt eine Situation auf Käuferseite beraten. Da waren die sich eigentlich einig. Aus meiner Sicht extrem hoher Kaufpreis für eine Praxis mit absehbar vielen Schwierigkeiten, die sich der Käufer aus seiner Sicht schön geredet hat damit, dass er gesagt hat, naja, der Verkäufer bleibt ja noch mit 20% beteiligt, ist also incentiviert, dass er da so mitmachen kann. Dann hat man neu vorbereitet, das war auch gar nicht, also ne, so eine erste Absichtserklärung, in welche Richtung es weitergehen soll, da stand der Kaufpreis drin und du bleibst mit 20% rückbeteiligt. Das haben die abgegeben, das kam dann zurück und es war von einem Anwalt bearbeitet über 3 Seiten mit unter anderem, also viele Bedingungen drin und unter anderem auch nicht mehr mit 20% Rückbeteiligung, sondern nur noch mit 5. Und damit war für den Käufer in dem Augenblick klar, der Mensch glaubt selber nicht an seine
Praxis mehr. Der will eigentlich raus. Seine Ehefrau, sein Ehemann ist nicht weggelaufen und er will sich jetzt eigentlich ein schönes Leben machen. Ja, so. Okay.
Und da kam mit Rücksendung dieses maximal überarbeiteten Lois dann sofort die Ansage vom Käufer, also von unserem Mandanten, pencil down, ne, was so viel bedeutet, das Projekt ist gestoppt. Und das ist auch so, also aus meiner Sicht auch ein Kardinalfehler. Man kann ja Punkte machen. Ja. Das ist auch wichtig, dass man seine Punkte macht und auch wichtig, dass man beschreibt, wann in welche Richtung es gehen soll, aber doch bitte nicht zu einem Zeitpunkt, wo man so jungfräulich zusammen ist, sondern das bitte erst zu einem Zeitpunkt, wo es echt von beiden Seiten ein tieferes Vertrauensverhältnis gibt, man auch beide schon sehr viel Zeit und Energie und vor allem die Käuferseite viel Geld reingesteckt hat. Ich sage immer zu meinen Mandanten, wenn ich Verkäufer berate, schwierige Punkte müssen wir nicht immer nur jetzt besprechen, sondern wir können es auch schieben. Dann hat die Käuferseite schon viel Geld reingesteckt. Die prüfen ja, die bezahlen ihre Anwälte, die bezahlen ihre Steuerberater, ihre Unternehmensberater. Und dann ist die Bereitschaft, sich von einem Deal wieder zu trennen, wenn man schon so viele Opportunitätskosten angesammelt hat, wesentlich höher, als wenn man ganz zu Anfang, wo man gerade erst ein Loi abgegeben hat, im Prinzip noch gar keine Beratungskosten auf der Uhr hat.
Das ist ein bisschen wie bei den Marines, die diese Höllenwoche am Anfang machen und danach ist die Bereitschaft rauszugehen sehr, sehr viel geringer, weil sie sagen, Leute, ich habe eine Woche durch die Hölle dadurch gemacht und jetzt biege ich nicht mehr raus. Das ist ja nachgewiesen. Ne? Da gibt es ja ganz häufig diesen Effekt. So, wenn du viel rein investierst, dann denkst du, okay, ja, ich gehe den letzten Schritt jetzt auch noch.
Vielen Dank, Florian, das merke ich mir, um meinen Mandanten das zukünftig zu erklären, wie dieser Effekt ist, weil das trifft es, glaube ich, ganz gut. Ne? Klar, klar. Und das ist, finde ich, dann auch immer schade, weil eigentlich, also jedenfalls für den Verkäufer an der Stelle, hätte das ein sehr gutes Geschäft werden können. Das hat er sich versaut.
Aber ist es nicht generell so, wenn ich jetzt jemanden habe, der, also ich berate auf Käuferseite und ich sage, 20% bist du noch beteiligt, weil das ja auch, stelle ich mir zumindest sehr essentiell vor, dass er ja noch mitarbeitet, weil ohne die Person läuft die Praxis nicht. Ist das nicht eh ein Kardinalfehler zu sagen, naja, so 20%, ich behalte lieber 5, vermittle ich damit nicht immer eh die Nachricht, okay, ich bin eigentlich raus und 5% nehme ich noch ganz gern mit, aber der Rest eigentlich will ich eher auf Mallorca das Wochenende sein.
Ja, genau. Und das ist so und das ist der berühmte Spruch, ne? Skin in the Game. Im Prinzip gibt es eigentlich nur zwei Modelle, die man vernünftigerweise als Käufer beraten kann. Das ist einmal, okay, ich akzeptiere das, dass du raus bist, dann aber auch wirklich null Rückbeteiligung. Weil so eine Rückbeteiligung ist sehr aufwendig. Du musst ja nicht nur eine Kaufvertragsgestaltung machen, sondern auch noch eine Gestaltung, wie geht man dann miteinander um, wenn man wechselseitig an dieser Praxis beteiligt ist. Oder ich mache eben einen Wachstumscase. Ich behalte denjenigen mit an Bord und sage ihm, okay, dann bist du mit 20% noch dabei. Dazwischen gibt es nicht. Wenn man diesen Wachstumscase macht, dann kann man auch mehr bezahlen. Dann sind die Faktoren höher. Okay. Weil es dann tatsächlich das Signal gibt, ich glaube auch an das.
Ne? Ja, wir brauchen nur irgendwie ein bisschen neues Kapital nochmal und wir ein bisschen entlastet werden und
ja, genau. Und das ist auch also gerade in den Fachgebieten, denen es klinisch mehr wichtig ist, den Patientenkontakt zu halten, also nicht Radiologie, sondern eben Orthopädie, Augenheilkunde. Es ist schon so, dass da die Rückbeteiligung natürlich noch viel wichtiger sind.
Ja. Es geht, weil die Leute gehen zum Arzt, nicht zu der Praxis.
So ist das, ja. Genau. Es geht nicht nur darum, dass man jetzt eine Katarakt-OP bekommt, auch sehr technisch, oder seine MRT-Untersuchung, sondern es geht darum, dass man vom Doktor erklärt bekommt, warum die Knochen jetzt wehtun und warum nicht.
Und wahrscheinlich sind die Arzthelfer und Arzthelferinnen auch wichtig, weil das ist ja auch immer eine Bezugsperson. Also das hat letztes Mal der Klaus der Allgemeinmedizin in Essen gesagt, der hat gesagt, am Anfang, als er die Praxis vor über 20 Jahren übernommen hat, da war ihm ganz klar, er muss seine Angestellten halten. Weil er hat gesagt, die meisten haben ja gar keinen Kontakt immer mit mir zuerst, sondern mit der Empfangsdame, mit dem Empfangsherrn, wie auch immer. Und da müssen wir die Leute halten, damit die Leute auch immer wiederkommen und nicht merken, ah, die wurde jetzt verkauft, die Praxis, das ist irgendwie doof.
Ja, genau. Also das ist aber noch viel dramatischer eben in diesen klinischen Disziplinen und in der Einzelpraxis-Verkaufssituation, also von Doktor zu Doktor, weil es genauso ist, wie du sagst. Also die Identifikation läuft mit dem Counter, ne, vorne am Tresen. Ja. Und die kennen alle Patienten, alle fühlen sich da wohl und man kriegt auch sofort kriegt sofort mitgeteilt, in welche Richtung es geht. Lustigerweise gibt es aber auch die größten Probleme, die ich dann post-Merger sehe, weil das sind die Chefs da vorne und dann kommt der Neue und der will irgendwie alles anders und besser machen. Das reibt sich. Also, und das heißt, da kommt es immer wieder. Also sie sind wichtig, aber meistens nach einem halben Jahr kracht es auch.
Würdest du, Jörg Debertin war hier einmal und der hat dann gesagt, er hat in seiner Zeit beim UKE in Eppendorf, nicht in Essen, sondern in Eppendorf in Hamburg gesagt, er hat die ersten 100 Tage gar nichts gemacht und es nur beobachtet, weil er gesagt hat, alle Änderungen, die einfach gewesen wären, die wären eh schon gemacht worden. Ja? Und deswegen hat er gesagt, erstmal 100 Tage abwarten, gucken und danach überlegen, wie kann ich Prozesse umstellen. Würdest du das auch Leuten empfehlen, die jetzt neu eine Praxis kaufen und sagen, okay, was Streichen und so angeht, mal ausgeschlossen, aber irgendwie wichtige Entscheidung, dass man erstmal sagt, ich schaue mir es erstmal an, verstelle vielleicht am Anfang gar nicht so viel oder...
Also ich glaube, dass da ist eine Arztpraxis schon noch was anderes als ein Universitätsklinikum. Ja. Krankenhaus generell ist ja ein reines Prozessgeschäft. Ja. Das muss prozessual maximal optimiert sein, sonst funktioniert es nicht. In der Arztpraxis ist es schon noch ein bisschen was anderes. Okay. Also zumindest in kleineren Arztpraxen. Ne? Wenn ich da eine, da kommt der Patient, wird eine Chipkarte eingelesen, dann kommt er ins Wartezimmer, bis er eben zur Blutabnahme oder ins Sprechzimmer oder wo auch immer hinkommt. Das ist Ich glaube nicht, dass da der Prozess an sich so extrem wichtig ist, okay, wie im Krankenhaus wichtig ist.
Also ganz anders, okay.
Ja, ja.
Wir haben ja viele Radiologen, die hier zuhören. Wenn jetzt, und da berätst du ja eben auf der Verkäuferseite, also eigentlich das, was vielleicht so ein bisschen emotionaler ist, da geht es ja häufig auch um Lebenswerke, kann man so sagen. Ja, also das ist ja meistens noch wichtiger als das eigene Haus, ist die eigene Praxis, weil da auch im Zweifel noch viel mehr Geld drin steckt. Wenn jemand ankommt, ja, wann würdest du empfehlen, dass jemand ankommt? Ich habe letztes Mal gelesen, 5 Jahre bevor man verkaufen will, sollte man tatsächlich schon den Prozess in der Hinsicht starten, dass man mal mit jemandem spricht, sich beraten lässt. Würdest du das auch unterschreiben? Ist das vielleicht ein bisschen früh?
Nee, das passt schon. Das passt schon. Warum passt das? Es gibt eine Rechtsprechung des Bundessozialgerichts, die ist auch bisher vom Gesetzgeber nicht angefasst worden, obwohl sie jetzt schon 6 oder 7 Jahre alt ist, dass man im Anschluss an eine Transaktion noch 3 Jahre in der Praxis bleiben muss. So, das heißt, ich habe immer eine Post-Merger-Phase von mindestens 3 Jahren vor mir, von Ausnahme abgesehen. Und gerade in größeren Strukturen, in heterogeneren Strukturen, muss ich auch erstmal alle zusammenführen. Und ich muss genau das tun, was ich jetzt zu Anfang schon gesagt habe, das nämlich schriftlich geben lassen, dass bitte alle dann diesen Prozess auch von Anfang bis zum Ende mitmachen. Und das dauert. Ich hatte jetzt eine sehr, sehr große Praxis mit einer zweistelligen Anzahl von Gesellschaftern. Die haben erst den Fehler gemacht, dass sie nur einen Bieter hatten. Dann hatte ich sie nach einem halben Jahr so weit, dass sie erkannt haben, das reicht nicht, ne? Wir müssen einen strukturierten Prozess machen. Und dann haben wir gesagt, okay, wir machen diesen strukturierten Prozess, aber jetzt lassen wir uns erstmal von allen unterschreiben, dass sie dann diesen Weg auch mitgehen. Und allein dieses Gespräch hat dann nochmal fast 9 Monate gedauert, sodass wir beinahe
15 Monate... Wow, 9 Monate.
Okay. 9 Monate.
Eine ganze Schwangerschaft, okay.
Ja, sorry, du musst mit allen sprechen. Und jeder hat seine eigene Idee und die musst du dann zusammenbringen, bis du so einen Gesellschafterbeschluss dann unterzeichnet hast. Das ist nicht einfach. Da hast du immer 2, die sich hassen wie die Pest.
Ja.
So, und die dann auf ein Papier mit einer Unterschrift, das ist nicht einfach. Und also 5 Jahre, klar, ne, wenn du eine Einzelpraxis hast, geht es schneller. Da kommst du auch mit 4 zurecht, aber in größeren Strukturen sind 5 Jahre nicht verkehrt.
Und der Tipp ist immer, den du gibst, einigt euch erstmal intern, bevor wir extern irgendwas überhaupt machen. Ja? Und da, glaube ich, ist es bestimmt auch so, dass wenn jetzt alle 60 sind, also sagen wir mal eine zweistellige Zahl an Gesellschaftern, die sind alle, 60 um den Dreh, da wird wahrscheinlich Einigkeit mehr geben, als wenn jetzt einer ist, der gerade erst eingestiegen ist, oder?
Klar, also das ist ja eine sehr homogene Situation, aber die habe ich fast nie. Also ganz selten. Also ich kann mich jetzt spontan an keine Situation einer größeren Private Equity Transaktion auf Verkäuferseite erinnern, wo wir eine Situation hatten, dass viele Gesellschafter alle im gleichen Alter dann verkauften. Das ist ein Home Run, da haben alle die gleichen Interessen.
Ich kenne ja auch ein paar Praxen, wo es ein bisschen drunter und drüber geht mit Verkauf. Was rätst du? Ich meine, dann ist einer eben ein bisschen älter, die anderen oder erfahrener vielleicht, wie auch immer, wenn man das betiteln möchte schon aussteigen und die anderen sind drin. Geht es nicht vielleicht schon da los, dass man sagt, wenn man jetzt eine Praxis hat und man sucht sich neue Gesellschafter, man ist Mitte 50 und dann holt man sich irgendwie in Anfang 40 Jahren noch in die Praxis, fängt es nicht da schon an, dass man sagt, weißt du, eigentlich will ich in 10 Jahren oder in 5 Jahren gerne den Prozess starten zu verkaufen, aber so weitsichtig sind wahrscheinlich die wenigsten, das ist wahrscheinlich auch ziemlich schwierig, das so zu machen, oder?
Ich habe es noch nirgendwo erlebt. Ich kenne auch Praxen, wo jetzt die Senioren das sicherlich bitter bereuen, dass sie noch junge Kollegen mit aufgenommen haben.
Also Augen auf bei der Partnerwahl eigentlich auch da.
Ja, aber am Ende des Tages steht man da auch unter einer gewissen Zwangssituation. Ne? Klar. Wenn ich mit 55 anfange, nur noch Partner aufzunehmen, die selbst in dem Alter sind, dann ist der Kreis der Kandidaten einfach sehr, sehr klein. Hm. Ne? Die sich nochmal räumlich verändern wollen oder
eine neue Struktur beweisen müssen.
Und ja, genau. So. Und dann, das ist zwangsläufig, dass man dann eher die jungen Kollegen nimmt, die man gerade 2-3 Jahre in der Probe im Anstellungsverhältnis hatte, die dann zum Partner macht. Aber ja, klar, ne, wenn ich 55 bin, ist die optimale Situation, ich nehme jetzt nur noch Gesellschafter auf in meinem Alter, damit ich genau weiß, in 5 Jahren, wenn ich anfange, über diesen Ausstiegsprozess nachzudenken, haben alle das gleiche Interesse.
Okay, aber durch Fachkräftemangel eben auch utopisch eigentlich.
Ja, ich weiß nicht, ob es utopisch ist. Ich kenne niemanden, der es bisher versucht hat. Ja. Ich stelle es mir schwierig vor. Aber ja, wer so weitsichtig ist und die Chance hat, das so zu steuern, dem wäre dazu zu raten, klar.
Also in der NBA gibt es ja immer ein paar Spieler, die dann ein gewisses Alter haben, noch keine Meisterschaft gewonnen haben und die verabreden sich dann immer zu denen und dem Team zu gehen. Ja, das ist, glaube ich, halt in der Medizin sehr, sehr viel schwieriger so umzusetzen, würde ich jetzt mal tippen.
Ja. Ich glaube auch. Meistens hat man dann ja doch noch einen Ehepartner dabei,
der
was mitzusprechen
hat. Genau. Und das ist dann vielleicht, die meisten gehen auch irgendwie nach Miami in der NBA. Das ist ja, da glaube ich, kann man auch den Ehepartnern überzeugen, hinzugehen. Aber, wenn du eben dann reingehst und du merkst einfach, wow, hier knistert's. Also einer will verkaufen, zwei nicht. Und dann gibt es ja echte Streitereien auch. Also das sind ja, ich glaube, Streitereien, die wir uns gar nicht so vorstellen können, weil eigentlich am Anfang war immer irgendwie alles relativ harmonisch, professionell, vielleicht auch privat gutes Verhältnis. Und dann auf einmal knallt es wahrscheinlich echt einmal laut, oder?
Also wir kommen ja meistens rein in einer Situation, in der es also tatsächlich schon geknallt hat.
Wäre es nicht viel schlauer, euch schon vorher zu holen dann? Oder sagt ihr von euch, wir kommen auch erst, wenn es knallt?
Nee. Also der optimale Zeitpunkt, ne, ist der, wo jemand sagt, also ich kann mir vorstellen, in 5 Jahren auszusteigen. Hm. Ich habe jetzt hier die ersten Anrufe bekommen, die klingen für mich auch nicht unspannend. Dann einmal anzurufen, damit man sich abstimmt, welche Möglichkeiten gibt es, um dieses Knallen zu vermeiden. Mhm. Ne, so. Und da muss man Zugeständnisse machen können, wenn man dazu bereit ist, dann gibt es Wege. Wenn man dazu nicht bereit ist, dann gibt es sicherlich keine. Oder dann ist es schwierig, dann kann es zu diesem Knall kommen. Dann versucht man eben diesen kleinsten gemeinsamen Nenner zu finden, wo alle sich committen und dann bitte unterschreiben lassen, damit weil es sonst zu, ne, es kommt zu Fliehkräften, das ist so. Alle entwickeln dadurch einen neuen Plan in ihrer ganzen Lebenssituation und wenn dann einer der Beteiligten es verursacht, dass man diesen Plan nicht mehr umsetzen kann, hat das eine Dynamik.
Die kann man sich nicht vorstellen.
Die kriegst du auch nicht wieder, also schwierig wieder eingefangen und das führt eben zu solchen Notverkaufssituationen. Wenn man vorher vorgebaut hat mit dem vernünftigen Gesellschafterbeschluss, mit vernünftiger Einigung, dann fällt es denjenigen, die plötzlich eine andere Idee haben, ist ja auch nicht immer vorsätzlich. Ne? Ist nicht so, dass die...
Wie du gesagt hast, es gibt ja auch Zufälle, die das plötzlich machen. Ja.
Ja, die dann aber verhindern, dass man sich dann von dem gemeinsamen Plan entfernt. Und das ist das, was am tragischsten ist, wenn man es nicht beachtet und es dann zur Situation kommt. Und das erlebe ich immer wieder. Also ich hatte jetzt gerade einen Anruf von der größeren Radiologie mit 9 Gesellschaftern waren es, glaube ich, weiß ich gar nicht mehr so genau. Die waren anderweitig beraten, das war auch in Ordnung, oder ist ja auch in Ordnung, wollten von mir aber einen Kontakt zu einem Käufer vermittelt haben. Habe ich gemacht und danach gesagt, okay, das war's, ich bin raus, ihr habt ja euren eigenen Anwalt, Anwältin. Und dann rief mich aber hinterher 2 dieser Gesellschafter an und sagte, eigentlich hätten sie gar keine Lust zu verkaufen. Dann habe ich gesagt, Freunde, ich bin raus, das müsst ihr unter euch ausmachen.
Jetzt geht's nasty, ja, okay, und dann das ist okay. Jetzt.
Ne, so, ihr müsst euch darüber im Klaren sein, dass das natürlich eine gewisse Brisanz hat, wenn ihr das jetzt noch nicht kommuniziert, sondern erst in 9 Monaten, wenn die Kollegin schon viel weiter ist, schon 5 Leute aus dem Private Equity Bereich angesprochen hat und ihr dann plötzlich euren Kollegen sagt, nee, das wird jetzt hier doch nichts.
Du bist ja seit, ich glaube, 2006 oder 2007 bei der SOH jetzt schon.
2007, ja.
Ist ja jetzt auch schon 15 Jahre, ne?
Ja.
Oder 16 Jahre, ja. Judex und Kalkulator, ja genau, ja. 16 Jahre. Du hast ja dann auch sehr, sehr viele Markt jetzt erlebt. Ich meine, 16 Jahre 2007, das war kurz nach der WM in Deutschland, um das mal einzuordnen, also schon echt lange her.
Ja.
Haben sich da die Kräfte auch verändert? Sind die Kaufpreise werden wahrscheinlich hochgegangen sein durch Private Equity, kann ich mir vorstellen, vor allem bei Auge, Orthopädie und Radiologie, bei den Allgemeinmedizinern gibt es nochmal ganz andere Thematiken, glaube ich. Aber du hast ja wahrscheinlich einen sehr, sehr schönen Überblick in dieser Zeit jetzt erhalten und du wirst sehen, der Markt hat sich wahrscheinlich extrem verändert.
Ja, das ist so. Also als ich angefangen habe, war diese Dynamik noch nicht da. Ne? So, es gab den Laborbereich, der war schon mal so ein bisschen besonders.
Genau, da sind die relativ früh reingegangen. Ich kann mich erinnern, Amedis, glaube ich, war so 2011, 2012 oder so. Ich glaube, Jörg war auch damals dann da, so um den Dreh wird das
ja gewesen. Genau, und dann hat sich daraus erst sehr viel später dann, da gab es auch noch andere regulatorische Voraussetzungen, man muss zumindest zwei Fachgebiete haben, um ein MVZ zu gründen, das ist dann liberalisiert worden und dann kam eine substanzielle Dynamik rein, weil man plötzlich eben bezogen auf nur ein Fachgebiet, Stichwort Augen, das machen konnte. Wir haben seinerzeit 2006, 2007 war 95% der Transaktionen war Doktor zu Doktor.
Krass, 95%?
Ja, ja. Wow. So, und das hat sich dann substanziell geändert, wenn man jetzt nur aufs Transaktionsvolumen guckt, also alle Kaufpreise addierend, dann haben wir jetzt einen deutlichen Schwerpunkt im Bereich Private Equity, sehr deutlichen Schwerpunkt, was aber auch daran liegt, dass genau was du gesagt hast, im hausärztlichen Bereich sich es komplett anders entwickelt hat, einfach weil da der Nachwuchs
fehlt komplett, ne? Die Kassensitze wird man kaum noch los.
Ja, es gibt freie, das ganze Ruhrgebiet, oder fast das ganze Ruhrgebiet ist frei, da kann sich jeder niederlassen.
Also wer zuhört und Bock hat, im Ruhrgebiet kann man sich niederlassen.
Ja. Genau, ist kein Problem. Und natürlich auch in den Randbereichen sowieso. Ne?
Ja. In ländlichen Bereichen, ja klar.
Niederrhein, Sauerland, da sind wir unter der Schwelle von 80%. Also kriegt man auch noch Geld dazu, wenn man sich da niederlässt.
Wow.
Das zeigt diese Entwicklung. Das heißt, wir haben sinkende Kaufpreise in dem Bereich, in dem wir Ärztemangel haben. Und wir haben substanziell steigende Kaufpreise in dem Bereich, in dem Private Equity beteiligt ist. Ne?
Also eben in den Gebieten Radiologie, Orthopädie, Augenmedizin, ich glaube, das sind so die wesentlichen, wenn ich jetzt...
Ja genau, es gibt Teilbereich der inneren Medizin, der noch dazu gehört, Nephrologie, ist jetzt nicht von Private Equity gekauft, aber von den Stakeholdern, da Braun...
Helio, also Fresenius, genau. Die, und Davita ist, glaube ich, auch relativ groß.
Genau, und Labor, wie gesagt, die Pathologie auch.
Siehst du jetzt eine neue Bewegung, wo Private Equity plötzlich reinstimmt? Es gibt so ein paar Allgemeinmediziner, ich glaube, es gibt so eine relativ große Kette in München, Avi Medical oder sowas, die haben relativ viele Ärzte jetzt auch, Allgemeinmediziner. Gibt es auch so einen neuen Trend?
Ja, genau. Im Osten ist jetzt die Kienstein-Gruppe mehr oder weniger verkauft worden. Das ist eine auch mit Schwerpunkt hausärztliche Versorgung. Es gibt ein finnisches Haus, die sagt, wir machen jetzt von der Wiege bis zur Bahre alles. Die gehen also auch... Ja. Kinder- und Jugendmedizin. Es gibt jetzt eine Bewegung Richtung Kardiologie. Da fangen die Strukturen an, sich zu entwickeln. Wir können eigentlich davon ausgehen, dass es auch in der Gastroenterologie losgehen wird. Das ist auch eine sehr technische Leistung.
Warum technische Leistung?
Es kommt naja, vor allem auf die endoskopischen Untersuchungen an. Mhm. Ne? Der Hausarzt will seinen Patienten diagnostiziert haben, schickt ihn zum Gastroenterologen, Ultraschall kann er noch selber, aber eben keine Koloskopie oder Gastroskopie. Okay. Da wird das gemacht und dann kommt er wieder zurück. Die Bindung des Patienten an diesen Arzt ist eigentlich relativ gering, ne? Der will seine Untersuchung gemacht haben.
Ja. Da kommt es auf die Zuweisung wahrscheinlich
an. Ja, da kommt es auf die Zuweisung an und deswegen ist es aus meiner Sicht eigentlich ein interessantes Gebiet, ist auch ein Gatekeeper-Gebiet. Ne? Mhm. Wenn du da was diagnostizierst, dann ist das für die Krankenhäuser wichtig. Da glaube ich schon, dass sich da demnächst was tut. In der Anästhesiologie fängt es an, sich zu entwickeln, Anästhesiologie, weil das für den ganzen Krankenhausbereich extrem wichtig ist. Wenn der OP stillsteht, dann steht das ganze Krankenhaus still, weil es wird halt nichts mehr auf die Station gelegt, ne, und die Patienten können nicht mehr aufgenommen werden. Und wir kriegen in der Anästhesie eine zunehmende Mangellage und Mangel, ne, zu wenig Anästhesiologen, und dadurch bekommt das einen substanziellen Wert, und habe ich schon den Eindruck, dass da jetzt zunehmend auch strukturelle Investoren reingehen.
Da gehen, gibt es ja immer mehr so Zeitarbeitsfirmen, Jobvermittler, wie auch immer, die auch in diesen Bereich reingehen.
Genau, das ist derzeit noch geprägt eben von diesen Zeitarbeitsfirmen, Daktari und ja, wie die alle heißen. Das ist aber, glaube ich, nicht die Zukunft. Das ist zu, das ist qualitativ nicht auf dem Niveau, das man eigentlich braucht. Die sprechen ja kein Deutsch und sind dann irgendwie 2-3 Tage hier und 2-3 Tage da. Das wird nicht mittelfristig nicht funktionieren. Wenn sich da jemand mit einem vernünftigen Ansatz reinbegibt, dann also einen qualitativ hochwertigen Antritt, dann wird das funktionieren. Dann ist da viel Geld drin. Dann werden jeder Krankenhausgeschäftsführer wird sagen, bevor mein OP stillsteht,
werde ich mir irgendjemanden nehmen, der für 2-3 Tage kommt, klar.
Ja, dann gebe ich ihm 2,50 Euro mehr aus. Und deswegen glaube ich schon, dass da jetzt noch was bewegt. Wo ich nicht glaube, dass sich das weiterentwickelt, obwohl das auch zunehmend Mangelgebiet wird, ist die Kinder- und Jugendmedizin. Ich glaube, da gibt es dann noch zu viel, also medizinethisch zu große Hürden zu sagen, das kaufe ich mir jetzt als Private Equity House.
Da gibt es diese Privatklinik für Psychiatrie Oberberg, oder wie heißt die?
Oberbergklinik.
Ja, genau. Die gibt es ja, glaube ich, da machen auch ein bisschen Kinder- und Jugendpsychiatrie, glaube ich. Ne?
Ja, wobei ich nicht glaube, dass das, oder ich weiß es nicht, aber ich meine nicht, dass es deren Schwerpunkt ist. Mhm. Aber die ganz harte Kinder- und Jugendmedizin, die U-Untersuchung und so weiter, Impfungen, ich kann mir kaum vorstellen, dass da ein Private Equity House reingeht. Das wird zu schnell in den Topf geworfen nach dem Motto, jetzt kommt die Heuschrecke, die sich an unsere Kinder dann
rammt. Genau, ja, voll. Also ich glaube, das ist ja generell ein sehr emotionales Thema, dieses ganze Private Equity, dass das jetzt in die Medizin so in Deutschland rüberschwappt. Wir Deutschen, glaube ich, sind ja eh sehr Private Equity skeptisch. Das sehen wir beim Sportverein zum Beispiel auch. Also alle Länder drumherum, die Fußballvereine gehören schon irgendwelchen Investoren, in Deutschland nicht. Und ich glaube, das ist bei den Ärzten oder bei den Medizinern eben sehr, sehr ähnlich, ne? Dass das auch eine hohe emotionale Komponente mitbringt, oder?
Ja, und ehrlich gesagt, ich habe da auch eine Baustelle mit. Ne? Wenn ich,
ja, also ich habe überlegt, dich zu fragen.
Aber dann, nein, lass mich ein Beispiel machen, oder der jetzt nicht das genau trifft. Ich habe nichts gegen Private Equity, ich glaube, das funktioniert gut, aber da, wo es bei mir echt anfängt, auch Bauchschmerzen zu bereiten, wenn ich jetzt eine onkologische Erkrankung habe und ich gehe zum Onkologen, ich weiß aber, das gehört gar nicht mehr dem Onkologen selbst, sondern das gehört einer Gesellschaft, die nicht Geld mit der Arztleistung verdient, sondern damit, dass da aus einer Apotheke in Hamburg nach Essen oder wo auch immer hin, dann Zytostatika, die ja auch sensibel sind, geliefert werden, um mir dann infundiert zu werden, dann weiß ich nicht, ist das so das, wo ich in meiner echt schwierigen Situation mit einer onkologischen Erkrankung mich gut aufgehoben fühle?
Das ist echt eine gute Frage, weil ich glaube, bei Private Equity, was schon gut ist, ist, dass sie Strukturen neu machen. Ich glaube, bei vielen Praxen, das wirst du viel, viel besser beurteilen können, ist es bestimmt so, dass einiges an, heute wird man Prozessoptimierung wahrscheinlich aber sagen, ist egal, ob das jetzt ist, wie belege ich die MRTs, wie mache ich die Schichten, mache ich Remote Scanning, wie auch immer, aber auch eben Controlling, Finanzen. Ja, da wird wahrscheinlich in vielen Praxen sehr, sehr viel Raum noch nach oben gehen, würde ich mal tippen.
Absolut, und das ist ne, genau da habe ich jetzt überhaupt keine Baustelle mit Private Equity. Klar ist das nicht schön, weiß ich jetzt gar nicht, aber ob da jetzt dieses MRT in einem Private Equity House gehört oder einem Doktor,
ist mir egal. Das ist völlig egal, ja. Also den Punkt, den du gesagt hast, finde ich sehr, sehr valide, sehr, sehr gut. Also das stimmt.
Ja, und natürlich kommen da dann Leute in das Geschäft, die nochmal anders drauf gucken und ganz anders mit Themen umgehen und auch optimieren und natürlich auch über Skaleneffekte und über Professionalisierungen bestimmter Mechanismen dann eine Effektivitätssteigerung erreichen. Das ist schon so, das nehme ich wahr. Und ich nehme auch wahr, dass sich dass die Private Equity generell erst zurückhält bei dem Eingriff in die medizinischen Erwägungen, was ja auch völlig klar ist. Keine Ärzte, die kennen sich damit nicht aus. Deswegen habe ich da keine Sorge, aber bei mir ist eben ab dem Zeitpunkt, ab dem ich weiß, das Geschäftsmodell funktioniert nur dann, wenn mir eine besonders teure Zytostatika-Infusion verabreicht wird, da habe ich dann echt Bauchschmerzen.
Sorry, ja, das ist ich habe das noch nie, ich habe immer mehr auf die Radiologen da geguckt, aber da hast du natürlich vollkommen recht, dass bei den Radiologen ist das natürlich in dem Punkt, das ist ja auch schon sehr emotional geführt, die Debatte mittlerweile mit Private Equity, aber bei den onkologischen Sachen ist das natürlich nochmal sehr, sehr viel krasser in dem Moment auch, ja. Aber ich finde es ganz interessant, dass du gesagt hast, 95% eben früher Arzt zu Arzt und jetzt so. Das ist ja echt eine Trendwende, die auch, wenn du das sagst, dass es noch weitergehen wird, dass im Prinzip nur ein paar Fächer eigentlich ausgenommen werden, ja, davon. Wenn du berätst ja auch Private Equity, siehst du, dass die auch glücklich sind mit den Käufen? Also ich weiß nicht, wie viel du dazu sagen darfst, aber allgemein kannst du vielleicht so ein Stimmungsbild anwählen. Lohnt es sich für viele tatsächlich?
Weil Ja, klar. Sonst hätten wir diese Entwicklung nicht. Ja. Ne? Also das, was wir sehen in der Radiologie zum Beispiel, das sind Secondaries, das bedeutet also in einem Laborbereich sowieso schon lange.
Ja.
Das eine Unternehmen wie sind die Phasen von Private Equity? Es fängt damit mit Landgrabbing an. Ich muss möglichst viel Praxen zusammenkaufen, meine Fähnchen quasi überall auf die Landkarte. Damit ich ein gewisses Volumen habe, und Volumen ist immer besser zu verkaufen als kleines Geschäft. Und diesen Schritt vom, wenn das Volumen dann akquiriert ist und zum ersten Verkauf, der bei Private Equity nach 5 bis 7 Jahren stattfinden soll, das nennen wir dann Secondary. Ne? Mhm. So, und da sind viele schon gelaufen, gerade in der Radiologie, da werden dann sehr gute Ergebnisse erzielt. Wie refinanzieren sich diese Private Equity Häuser, indem sie eben den Faktor 7 bis 12 bezahlen in der Kaufsituation und in der Verkaufssituation 14 bis 18. So.
Wow.
Und zusätzlich noch EBITDA-Marge heben, indem sie eben eine Auslastung verändern, indem sie günstiger einkaufen, indem sie
M&A machen, große Bünde schaffen, eben besser einkaufen, Synergien schaffen generell.
Genau, Abrechnung optimieren, ne? Klar. Also die gucken sich natürlich auch, wenn ich entwickle einen Standard einer optimalen GOR-Abrechnung für ein MRT und den packe ich dann natürlich in alle meine Praxen, die ich kaufe, solange, das ist auch völlig legitim. Und dadurch wird dann EBITDA-Marge zusätzlich geschaffen und eben der Faktor erhöht. Und das sehen wir und das funktioniert gut. So, wir haben jetzt in der Orthopädie, soweit ich das beurteilen kann, noch kein Secondary gehabt, in den anderen Gebieten schon. Wir haben aber auch eben Situationen, in denen es nicht so gut klappt. Eine Zahnmedizin hatte ich angesprochen. Das ist so der Klassiker gewesen. Man fängt an, die einzelnen Praxen zu kaufen nach 3 Jahren, geht dann, ne, wegen der Rechtsprechung der Alteigentümer, und dann kommt es sehr, sehr häufig zu einem Bruch, gerade in diesen sehr Patienten-Arzt-Verhältnis-zentrierten Fachdisziplinen, und dann läuft es nicht mehr. Dann kommen die Fragen, wie macht man jetzt weiter? In der Orthopädie haben wir jetzt noch kein Secondary, da bin ich gespannt, wie es funktioniert. Ich glaube schon, dass es auch gut funktionieren kann. Labor sowieso. Von daher, das lohnt sich. Und du hast ja auch für also viele Themen in dem Bereich einfach gar nicht. Ne? Die Zahlungsquote liegt bei, du hast nahezu null Forderungsausfälle, ne? 99,5% wird bezahlt. Du hast sehr häufig sehr intrinsisch motivierte Menschen, das sind Ärzte oder MFAs, die wollen den Menschen helfen. So, ne?
Jetzt du hast intelligente Leute, mit denen du arbeitest meistens.
Genau, das macht doch, also das ist sehr angenehm an meinem Schwerpunkt. Ich habe es nur mit Akademikern zu tun.
Ja.
Das ist sicherlich schon ein Vorteil.
Klar. Das macht ja auch mal Spaß bei der Arbeit, ne? Auch nach 16 Jahren.
Natürlich. Ja, klar. Ich sehe es ja auch, wenn es mal anders kommt, und auch wenn ich mal von den anderen Kollegen dann beim Mittagessen höre, dass man eben nicht immer nur mit Akademikern zu tun hat und dass das ganz andere Fragen aufwirft, klar.
Ja, also ich glaube, es macht mehr Spaß als Verkehrsrecht, was du machst. Also würde mir zumindest mehr Spaß machen als Verkehrsrecht. Ja.
Ja.
Wenn wir haben noch ein paar Minuten. Wir haben ein paar jüngere Zuhörer auch. Was würdest du empfehlen? Man ist gerade fertig mit, oder wahrscheinlich ein bisschen bevor man fertig ist mit dem Facharzt, und dann überlegt man sich, okay, universitäre Karriere ist jetzt nicht für mich. Ich will entweder in die Radiologie gehen, in der Praxis aber dann eben, ja, oder ich will werde Gastroenterologe und will da reingehen. Was rätst du, oder auch Allgemeinmedizin im Ruhrgebiet, haben wir gelernt, gibt es viele freie Plätze. Was rätst du denen? Was sind da so die Punkte, wo du sagst, naja, ihr seid noch jung, mach das und das und das. Wo muss man beim Kauf aufpassen? Was ist bei der Partnerwahl wichtig?
Also wenn ich so ein Niederlassungsseminare, nennen wir das, mache oder Workshops, dann ist das tatsächlich immer der...
Ey, macht solche Seminare und Workshops?
Ja, mit einer Bank zusammen. Ne?
Okay,
spannend. Die dann versucht, ihre Praxisfinanzierung zu verkaufen und dann an junge Leute rangeht, die begleiten wir dann. Und dann kommt also das, was immer mehr schwer... Also früher haben wir mehr über Vertragsinhalte diskutiert, das ist inzwischen gar nicht mehr so wichtig, sondern es geht tatsächlich nur noch... Wie komme ich denn eigentlich an die Praxis ran, gerade in solchen Fachgebieten wie Radiologie, ist natürlich inzwischen auch schwierig geworden. Es gibt kaum noch die Einzelpraxen, nahezu keine Einzelpraxen mehr. Es gibt nur noch Gesellschaften und da ist Vernetzung das A und O. Ne? Ich muss gucken, wo will ich hin und wo habe ich denn überhaupt noch eine Chance. Es nützt nichts, wenn ich mir jetzt, keine Ahnung, Düsseldorf aussuche, in der sicheren Erkenntnis, da gehört schon alles Private Equity, ja,
da muss ich jetzt nicht hin.
Nee, da habe ich auch keine Chance.
Die Kosten sind ja auch sehr hoch bei Radiologen, wenn man sich da anfängt niederzulassen. Ne? Also das ist schon
das würde ich immer relativ sehen. Klar, ich habe ein höheres Risiko, ne, als wenn ich eine Hausarztpraxis neu gründe oder übernehme. Aber es ist ja
auch. Aber mein Outcome ist eigentlich höher.
Ja, ich muss es ja immer in Relation zu zu meinem potenziellen Einkommen setzen und da habe ich schon noch gute Chancen. Also da fahre ich gut, wenn ich dann auch mal eine Million oder zwei in die Hand nehme. Das wird sich aber zeigen. Das Schwierige ist, wie gesagt, das Finden und einer solchen Opportunität. Und da kommt es eben auf die Vernetzung an. Ich muss mir das angucken. Gibt es da Praxen, wo wir eine solche heterogene Struktur haben, wo nicht zu erwarten ist, dass alle gemeinsam dann in den Verkauf gehen? Ne? Dann unterhalte ich mich mal mit denen, wie denken die über sowas? Ne? Und da muss man möglicherweise dann mal ein, zwei Jahre in die Anstellung gehen. Sonst ist es schwierig. Also so wie früher, dass man in der Ärztezeitung dann eine Anzeige findet, ne, gebe Radiologiepraxis am Bodensee ab, das kann man, glaube ich, vergessen inzwischen.
Die Ärztezeitung ist dafür echt, glaube ich, Schnee von gestern. Also am besten ist wahrscheinlich mit seinem Chef zu sprechen oder Chefin zu sprechen, wenn man einen guten Draht hat und sagen, hey, hast du irgendwie Kontakte, weil die sind ja alle ganz gut vernetzt eigentlich.
Genau, ich kann es nicht einschätzen, wie es in der Radiologie ist. In der Orthopädie ist es definitiv so. Die haben ja alle ihre Zuweiserstrukturen und haben dann auch das Ziel, ihren Oberarzt dann in eine gute Zuweiserpraxis zu binden, zu bringen, weil sie dann eben die Bindung weiter zur eigenen Klinik haben. Wie es in der Radiologie ist, weiß ich nicht, ob es da über den Chef läuft oder Ordinarius. Oder eher doch die Ansprache vor Ort zu den Zuweisern zu dieser Radiologie wichtig ist, das weiß ich nicht. Aber dass man da reingehen muss, dass man diese Gespräche führen muss, das ist klar.
Also einfach offen und kommunikativ sein. Und im Vorgespräch hast du auch mal gesagt, du würdest es nicht an ein paar Tausend, vielleicht sogar 10.000 oder 100.000 Euro scheitern lassen, wenn du überzeugt bist von der Praxis und von der Lage.
Ja, und genau. Also das, wenn jetzt mal ehrlich, ich habe ja meistens dann noch eine Lebensarbeitszeit von 20 Jahren vor mir oder 25 Jahren. Ne? So, und ob ich da jetzt 50.000 Euro mehr oder auch 100.000 Euro mehr oder vielleicht auch 250.000 Euro mehr ausgebe oder nicht, verteilt über diese 20 Jahre bei der Ertragserwartung, die ich da habe, das fällt nicht ins Gewicht. Ich finanziere die sowieso, die Zinsen sind
noch immer relativ, also historisch gesehen. Wir klagen jetzt alle über die Zinsen, aber historisch gesehen sind sie ja noch immer ein bisschen, so noch immer niedrig, kann man so sagen.
Moderat, ich kann sie auch steuerlich absetzen. Also die Finanzierung ist jetzt nicht ganz so das Drama. Ich habe Abschreibungspotenziale, also das, was ich da bezahle, das versteuere ich dann hinterher auch nicht. Dann kriege ich 1:1 raus. Und das, ich glaube, der Schmerz, den man hat, wenn man sowas sausen lässt, ist substanziell größer, als wenn man wenn man dann sich über einen gewissen Zeitraum finanziert und nach 5 oder 6 Jahren das Darlehen abbezahlt hat.
Würdest du dir da wünschen, das ist manchmal mein Eindruck, dass sich Ärzte da mehr Rat auch manchmal holen von Anwälten, von Steuerberatern, dass die da vielleicht noch ein bisschen mehr gecoacht werden? Also jetzt gar nicht bei euch, sondern allgemein einfach. Ja,
ja, also, genau. Ich glaube, der Anwalt ist da gar nicht so der richtige Ansprechpartner, ja, weil der nicht diesen Schmerz sieht. Ne? Mhm. Ich werde ja nicht eingeschaltet, wenn man sich von einem Kauf löst, ja, sondern nur dann, wenn es zu dem Kauf kommt. Aber der Finanzberater, der Bankberater, ja, der Steuerberater, mit dem man solche Situationen diskutiert, die kriegen das viel mehr mit und mit denen, klar, ne, da ist der Austausch auch extrem wichtig. Auch Bankberater sind gut vernetzt, ne, die kennen, also die, mhm, ne, die Mitarbeiter der Banken, die kennen viele Ärzte, die kann man auch ansprechen, ne, wissen, kennst du jemanden. Und die haben halt diese Erfahrungswerte, wie der Doktor dann damit umgeht, wenn er dann doch gesagt hat, nee, diese 100.000 Euro mehr sind mir zu viel, das mache ich nicht mit. Und dann die nächsten 5 Jahre nichts mehr findet. Und das ist halt so.
Also eine Beratung ist, glaube ich, die Menschen, die das auch machen, sind ja meistens auch noch relativ jung, schon wichtig einfach in diesem Moment.
Ja, klar. Also zumindest kann man da Erfahrungswerte mitnehmen, eben möglicherweise auch Vernetzungen schaffen. Das ist schon, also und eine Bankberatung, kostet jetzt ja nichts. Ne? Also
nee, genau. Die sind ja ganz, ganz glücklich, ja, glaube ich, bei der Beratung.
Ja, also, klar.
Ja, ja, ja. Wir haben ja jetzt echt ein großes, großes Rundumbild gemacht. Also hat mir viel Spaß gemacht, ich habe auch viel gelernt, ehrlich gesagt, dabei. Siehst du diese Entwicklung bei den Allgemeinmedizinern nur ganz kurz dazu noch, weil darüber haben wir wenig drüber gesprochen und da war der Klaus jetzt viel über seinen Kassensitz hier in Essen gesprochen. Damit habt ihr weniger zu tun, da hast du auch gesagt, das Volumen, das ist ein bisschen geringer auch. Meinst du, das kann man überhaupt noch zurückdrehen? Ist da nicht auch Private Equity vielleicht sogar die einzige Lösung, die wir da in Deutschland haben, um irgendwie diese Versorgung noch sicherzustellen? Also meine Großeltern leben im Emsland und die sind auch eher, also wenn jemand zuhört, die brauchen auch noch einen Arzt, die kann man auch entziehen. Denkst du da irgendwie, man kann das anders lösen noch oder ist der Zug immer abgefahren?
Nö, ich glaube schon, dass es funktioniert. Man muss sich halt nur mit den, das ist jetzt also am Ende des Tages sprechen wir über Wellen. Ne? Mhm. Wir kommen ja aus einer Situation, in der wir Ärzteschwemme hatten, extrem restriktive Politik im Bereich Zuwanderung. Ärzte aus dem Ausland haben in Deutschland nahezu nie eine Approbation bekommen. Das hat sich komplett gedreht.
Ja.
Und warum haben sie die nicht bekommen? Weil das politisch maximal geschützt wurde. Ne? Das hat sich komplett gedreht. Also als ich angefangen habe, 2006, 2007, da war ich oft bei der Bezirksregierung und habe die Leute angebettelt, das sind hochqualifizierte Leute, die kommen von der Uni, arbeiten seit Jahren an der Uni, sind super Mediziner, jetzt erteilt ihnen nicht die Approbation. Ach, schwierig. Und jetzt hat sich es komplett gedreht, weil wir eben den Bedarf haben. Aber das sehen ja nun alle. Und deswegen kriegen wir eben die Universitätsklinik in Bielefeld dazu, die es bisher nicht gibt, damit eben mehr Nachwuchs kommt. Wir müssen auch noch mehr Nachwuchs bekommen, weil...
Stimmt, die Bielefelder haben jetzt Glückwunsch. Wir haben, glaube ich, ein paar Hörer daher. Ja,
ja, so und wenn es und in die Richtung muss es halt weitergehen, dann kommen wir auch wieder in eine Situation, in der wir uns aus diesem Wellental wieder nach oben bewegen. Ich werde nicht sagen klassischer Schweinezyklus, aber ich glaube schon, dass es so ist. Nur da müssen wir alle dran arbeiten.
Also du siehst nicht so schwarz. Es ist schon...
Das wird jetzt eine schwierige Phase in den nächsten 5 bis 10 Jahren. Gott sei Dank kenne ich viele Ärzte. Ne? Ich werde also nicht suchen müssen.
Du kennst deine Pappenheimer.
Darauf wird es jetzt mehr ankommen. In den nächsten 5 bis 10 Jahren glaube ich schon, dass wir uns irgendwann wieder in die Richtung bewegen, dass es mehr Ärzte, mehr Angebot gibt und auch die Verteilung besser funktioniert.
Ja, also ich glaube, dir wird nicht langweilig. Wenn Private Equity zu SOH ankommt, würde dir, glaube ich, auch Nein sagen. Die sind noch nicht bis zu den Anwälten durchgedrungen, Private Equity. Das ist jetzt erstmal bei den Ärzten. Vielleicht machen wir mal...
Stell nicht so schwierige Fragen.
alles an Cut, also genau. Ich zum Schluss... stelle ich ganz gerne die Frage, habe ich auch schon so ein bisschen gemacht, trotzdem noch mal einen Versuch. Peter Thiel, dieser Investor aus den USA, stellt immer beim Einstellungsgespräch die Frage, wo bist du von echt überzeugt, aber es geht echt gegen den Mainstream? Ja? Also wo hast du so eine Meinung bezüglich des Gesundheitswesens hier natürlich, wo du sagst, da läuft echt was falsch, das sehen alle falsch oder viele falsch oder die Öffentlichkeit zumindest falsch, in Fachkreisen vielleicht wird schon richtig gesehen. Und ich bin echt überzeugt, dass das anders laufen muss. Hast du da so einen richtigen Painpoint, den du auch politisch hier bringen kannst?
Also was mir wirklich, also wo ich staune, wo ich immer wieder staune, sind die aus meiner Sicht Ungerechtigkeiten in Verteilung in der Verteilung des Kassenhonorars.
Also ne? die GOE eigentlich.
Nee,
die Kassenhonorar. Ach, sorry, okay, falscher Zug. Ja, okay.
Ja, so GOE, ja, kann man auch drüber diskutieren, aber es ist nicht so das Dramatische. Aber was bei der Verteilung der Kassenentgelte auf Bundesebene passiert, das finde ich manchmal also fast absurd. Ein Beispiel jetzt, ne, wir haben alle wollen, dass die ambulanten Operationen gefördert werden. Ja, alles gut. Gibt es jetzt seit Ende letzten Jahres eine neue Verteilungsregelung, schwierigere Operationen sind gefördert worden. Was aber komplett außen vor gelassen wurde, war die Anästhesie. So, Orthopädie dagegen höher. Jetzt kann man darüber nachdenken, hat das zufällig was mit dem Bundesvorsitzenden, mit dem KBV-Vorsitzenden, der ja selber Orthopäde ist und operiert, zu tun? Oder woran liegt das? Ne? Gönnt er den Anästhesiologen nichts? Ich weiß es nicht. Aber dass die einfach da gar nicht berücksichtigt wurden, das erschließt sich mir nicht. Obwohl das doch ein Mangelfach ist. Ne? So, und wie kriegen wir den Mangel in den Griff? Doch nur mit Geld. Und diese Verteilungsthemen, die sind für mich manchmal so schwierig, dass ich fast glaube, vielleicht ist die Selbstverwaltung da doch nicht immer der optimale Weg. Mhm. Sondern wir müssten jemanden haben, der eben nicht Stakeholder ist. Und da mal objektiv drauf kommen. Ne? Und erstmal ehrlich, warum wird so viel Geld für bei diesen Katarakt-OPs bezahlt, bei den intravitrealen Arzneimittelinjektionen für Leistungen, die Minuten dauern, also wenige Minuten, und dann werden da Hunderte von Euros für bezahlt. Das ist steht in keinem Verhältnis zu dem, was eigentlich wichtiger wäre, nämlich auch die Augenheilkunde in Essen-Nord zu fördern und die Augenheilkunde im Schwarzwald zu fördern, wo auch immer.
Ja, ja, cool. Das war eine gute These. Hab schon Stichwörter gehört. Das war gut.
Auch danke. Super.
Ja, ganz, ganz vielen Dank. Wir haben jetzt auch, glaube ich, genug gequatscht, aber es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wir hatten einen tollen Rundumblick mit dir hier. Also echt geballtes Wissen. Vielen Dank dafür.
Vielen Dank, Florian. Hat mir auch Spaß gemacht.
Danke. War dein erster Podcast, also das,
ja,
oder?
Genau.
War super.
Ich habe Blut geleckt.
Ja, macht Spaß. Ich habe es ja gesagt. Ja, vielen Dank. Bald wieder mehr. Ciao und schönen Tag noch.
Das war MedMile Uncut. Lust auf mehr? Schaut gerne auf medmile.de oder unseren Social-Media-Kanälen vorbei.